ich freue mich schon auf unser Thema heute.
Ja, ich auch. Ist cool zu überlegen, wie es mit den Masters vielleicht ganz anders hätte laufen können.
Nicht nur das, auch was uns betrifft.
Hä? Wie meinst du denn das?
Ja, zum Beispiel.
Was wäre, wenn Gordon Auspacker wäre?
Oh nein, jetzt ist Geldo schon wieder umgefallen. Und verdammt, er hat die Goddess mitgerissen. Das ist jetzt schon die dritte, bei der das Bein abgebrochen ist. Und den Meteor von meinem Captain Planet habe ich auch immer noch nicht wiedergefunden. Oh Mann.
Was wäre, wenn Manuels größtes Vorbild He-Man wäre?
10 Jahre Gewichtstraining und Eiweißshakes. Wow. Gegen mich könnte Dolph und Arnie einpacken. Aber oh, verdammte Gurkenglas will einfach nicht aufgehen.
Was wäre, wenn Sebastian Dragstor nicht mögen würde?
Warum reitet Dragstor auf Nightstalker? Weil er ein Arschloch ist. Genau das. Der sollte besser eine Warmhaltebox auf dem Rücken haben. Dann könnte er für Hordak wenigstens Pizza ausfahren. Guckt euch doch die Figur an. Der gehört doch zur Straßenreinigung und leckt beim Fahren den Asphalt ab, bis er in seiner eigenen Kotze verreckt.
Und was wäre, wenn Matthias kein Bayer wäre?
Also, jetzt kommen wir schon ein bisschen in Schmarrn, gell? Habe die Ehre, Sackelzement und Kruzifix.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute begeben wir uns ein wenig in den Konjunktiv.
Genauer gesagt spekulieren wir darüber, was gewesen wäre, wenn Mattel in den 80ern mit den Masters weitergemacht hätte.
Vorher erwartet uns und euch aber auch noch ein guter Packen Hörerfragen.
Genug Stoff also für Folge 183 des hemänischen Quartetts mit Sebastian, was wenn mein Username Wiley wäre, Vogel?
Matthias, was wenn ich damals nie beim Podcast-Special mitgemacht hätte, Köstler?
Manuel, was wenn ich plötzlich eine He-Man-Fanseite programmieren würde, Miesner?
Und hätte Flip-Track-Kette, Gordon Volkmar.
Na, viel Spaß.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, unglaublich. Folge 183. Heute reden wir ein wenig darüber, was wäre wenn in unserem Hauptthema. Und das bringt mich hier so in unserem Smalltalk-Bereich zu Anfang doch gleich mal zu einer Frage, die damit auch irgendwie doch zu tun hat. Und zwar, wir hatten in den vergangenen Podcast-Folgen schon mal über das Thema Serien gesprochen. Kann ich mich dran erinnern, ist schon länger her. Und ich meine, ich habe damals gesagt, dass ich grundsätzlich keine Serien schaue. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich gucke sehr, sehr gerne Serien. Gerade natürlich im Zeitalter von Netflix und Amazon schießen die ja quasi wie Pilze aus dem Boden. So viele Serien, wie es da mittlerweile gibt. Allerdings, so viele Serien haben auch ein abruptes Ende oder beziehungsweise gar kein Ende und werden nach Staffel 1 bereits wieder eingestellt. Und da frage ich mich dann auch manchmal, was hätte aus der Serie eigentlich werden können? Gordon, wie ist das bei dir? Guckst du Serien? Hast du auch schon mal irgendwie bei einer Serie mitgefiebert und dann gemerkt, bei Staffel 1, nach Staffel 1 wurde das Ganze eingestellt?
Also bei mir ist es mittlerweile ja auch so, ich sondiere ja auch relativ schnell aus, ne? Also wenn mich mittlerweile eine Serie nach Folge 3 oder 4 nicht mehr catcht, dann fliegt die raus. Also, weil dafür habe ich keine Zeit, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn dann vielleicht irgendwie Bekannte oder so sagen, nee, bleib mal dran, das wird hinterher noch besser oder so, dann gebe ich dem eventuell nochmal eine zweite Chance. Aber es gab auch Serien, wo ich mich schon geärgert habe, dass es noch weitere Staffeln gab, ne? Dexter ist dafür so ein Beispiel. Wenn du die letzten 2 Folgen nicht geguckt hast, war die Serie gut, aber die letzten 2 Folgen reiten das Ding so rein, wo ich gesagt habe, ach komm, ey, nee, es geht nicht. Und wenn ich tatsächlich weiß, bei irgendeiner Serie, ja, da gibt's nur eine Staffel von und die endet auch noch auf dem Cliffhanger, dann spare ich mir das meistens, ja.
Ich mach's sogar mittlerweile so, dass wenn ich eine Serie entdecke auf Netflix oder Amazon oder sowas alles und das Erste, worauf ich gucke, ist, wie viele Staffeln gibt es? Und wenn ich dann sehe, irgendwie, ja, das davon gibt es jetzt 7 Staffeln, 8 Staffeln, so wie Suits beispielsweise auf Netflix, dann fange ich auf alle Fälle mal an zu gucken. Aber ich muss zugeben, ich habe auch schon angefangen, eine Serie zu gucken, wo es nur eine Staffel gab, allerdings war die neu und da habe ich jetzt auch noch Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Dann habe ich eine zweite Serie geguckt, die lief auch auf Netflix, allerdings keine Netflix-Produktion, die heißt oder die hieß Timeless, so eine Zeitreiseserie. Ich gucke da sowas eigentlich ganz, ganz gerne an, ist zwar immer ein bisschen abstrus, aber irgendwie doch unterhaltsam und Die hat offiziell 2 Staffeln bekommen und wurde dann auch eingestellt. Und da gab es dann auch aber nochmal so eine Abschluss-Doppelfolge. Und das habe ich gerade denken müssen, was du gesagt hast, Gordon, dass die letzten beiden Folgen von deiner einen Serie so katastrophal waren. Weil in diesen beiden letzten Episoden haben sie dann versucht, nochmal irgendwie so einen würdigen Abschluss zu finden und haben dann quasi dieses ganze Konstrukt von 2 Staffeln vorher ja zusammengebrochen, damit es ein irgendein Ende ergab. War nicht sonderlich gut, aber naja, wenigstens irgendwie ein Abschluss. Wie ist das bei dir, Matthias? Bist du da auch so ein Serienfan? Hast du auch so Erfahrungen gemacht?
Klar, schon in den 90ern Star Trek ohne Ende und dann, als das dann mit den Dramaserien angefangen haben, die wirklich so eine Handlung über mehrere Staffeln gehabt haben, wo es jetzt, also Lost halt damals oder Alias. Aber zum Thema plötzliche Enden bei Serien, also ich habe das Gefühl, dass das jetzt in diesem Streaming-Zeitalter fast gar nicht mehr passiert, weil ja doch da die Serien relativ weit schon geplant werden und auch eben nicht mehr so in diese Quoten-Korsette gezwungen werden müssen. Also die müssen nicht mehr so irgendwie eine ganze Season über ein Jahr lang die Quoten halten, um dann nicht abgesetzt zu werden, sondern sie haben halt ihre, was auch immer, 10 Folgen bei Netflix und die werden rauskauen und dann passt es, ja. Und da kam dann wieder so eine Serie, so in diesem Jahr, wir machen jetzt Dramaserien und das war Flash Forward. Da war die Prämisse, dass die ganze Welt quasi einen kompletten Blackout hat, alle Menschen auf der Welt und 5 Minuten, glaube ich, bewusstlos sind und in diesen 5 Minuten einen Blick auf das sehen, was sie in 6 Monaten erleben. Okay. Und dadurch, dass natürlich alle bewusstlos sind, passieren natürlich furchtbare Dinge, also Unfälle und was auch immer. Aber gleichzeitig hat halt jeder gesehen, was in 6 Monaten passiert. Ich fand's schon großartig, aber die haben es halt ziemlich verkackt bei der Ausstrahlung in den USA wohl mit dem Sendeplatz und so. Damals war das halt nur das Problem. Und da waren die Quoten ganz mies. Also sie haben die Entscheidung, dass sie es abgesetzt haben, wirklich erst 2 Folgen vor Ende der ersten Staffel gemacht. Und dann war halt das Ende logischerweise schon geschrieben und abgedreht. Und es war halt ein übelster Cliffhanger und das war so genial, weil das war wieder so ein Flash-Forward in wieder in 6 Monate später und meiner Meinung nach wäre es grandios geworden, aber es war halt dann leider vorbei.
Okay, na gut.
Also es war echt der heftigste, nicht aufgelöste Cliffhanger, was mir jemals passiert ist. Also es war echt böse.
Sensationell. Sepp, du hast auch Disney Plus, glaube ich, ne? Wie ist das bei dir generell ansonsten mit Serien? Hast du auch schon so Cliffhanger-Erlebnisse gehabt, so traumatische wie der Matthias?
Ehrlich gesagt, nein. Bei mir sind es meistens eher so Fälle, dass ich mir denke, oh Gott, oh, wieso wurde die Serie nicht gecancelt? Ich war nie der Riesenfan von The Big Bang Theory. Habe mir erst dieses Jahr tatsächlich mal alle Staffeln im Marathon komplett gegeben, vorher eher so sporadisch geschaut. Und die letzten Staffeln, die waren dann schon teilweise grob unlustig, wo ich dann gedacht habe, Alter, warum wurde das nicht beendet? Genauso damals Eine schrecklich nette Familie. Ist, glaube ich, mindestens 2 Staffeln zu lang gelaufen. Aber Serien, die vorzeitig gecancelt wurden, wo es mir drum leid getan hat, wüsste ich jetzt relativ wenige. Da würde mir nur eine einfallen. Und da habe ich nicht einmal den Namen im Kopf. Das ist eine Serie gewesen, die hatte nur eine Staffel. Die spielt in der nahen Zukunft, wo im Grunde halt Umweltzerstörung etc. sehr vieles, das jetzt gerade irgendwo beginnt und prophezeit ist, noch viel härter gekommen ist. Und die Reichen leben quasi irgendwie getrennt von der Außenwelt in so einer Art irdischem Paradies, das von Konzernen beherrscht wird. Und außen in mehr oder minder Slums leben halt die Armen. Und es war auf jeden Fall eine sehr interessante Serie, die ich auch gut fand, allein deswegen, weil sehr viele Technologien dort gezeigt wurden, zum Beispiel automatisch fahrende Autos, wo ich mir gedacht habe, das kommt alles sehr, sehr nah an das ran, was man sich als wirklich umsetzbar und wahrscheinlich für die nächsten 50 Jahre vorstellt. Und da fand ich es dann schon schade, dass die Serie nach einer Staffel dann schon wieder vorbei war, wo ich dann gedacht habe, naja, zumindest eine 2. Staffel wäre jetzt noch gut gewesen, weil das halt auch natürlich vieles gar nicht beendet.
Ja, das ist halt immer das Dilemma an diesen ganzen Serien. Natürlich, desto trotz gibt es tolle Serien im Angebot. Lohnt sich auf alle Fälle immer wieder mal reinzuschauen. Aber wie gesagt, ich schaue auf alle Fälle immer schon irgendwie mal auf Wikipedia oder anderen Fansites, ob es da schon irgendwie absehbar ist, dass die Serie tatsächlich noch weitergedreht wird oder auch nicht. Ja, wer weiß, wie es da bei den ein oder anderen Serien weitergegangen wäre. Was wir wissen, ist aber, dass wir auch in unserer heutigen Episode wieder Fanfragen im Gepäck haben. Ich glaube, hier so 2, 3, 4 sind auf alle Fälle heute mit dabei. Und die allererste, die darf der Sepp jetzt mal vorlesen.
Ja, diese Frage geht vielleicht sogar an dich selber, Manuel, weil du hier das Elefantengedächtnis hast. Der Mito hat sozusagen eine Spaßfrage. Er hat sich vor kurzem das Hymenic Quartett Folge 23 angehört, weil er sich dort den Talkback von der Hörspielfolge Doppelgänger anhören wollte. Und ab Minute 7 ungefähr hört man plötzlich, während ich was erzähle, im Hintergrund einen Toilettenspülgang. Und kurz darauf schreit jemand und ja, letzten Endes fragt er, was da überhaupt passiert ist. Ist da jemand ins Klo gefallen? Man hört auch nur noch Manuel leise "Oh Gott" sagen und ja, ganz kurios. Jetzt habe ich mit meinem löchrigen Gedächtnis gedacht, war das die Phase, wo wir wirklich mal einfach nur aus Jux und Dollerei irgendwelche Hintergrundgeräusche eingebaut haben, nur um zu gucken, ob die Leute drauf reagieren oder war das wirklich irgendwas? Hast du da noch irgendeine Ahnung, Manuel?
Ja, ich muss sagen, aus dem Gedächtnis heraus habe ich es so tatsächlich nicht mehr gewusst, aber man hat natürlich alles gespeichert. Ja, man hat auch alle hemanischen Quartetts gespeichert und deshalb habe ich mir Folge 23 genau diesen Teil mit Minute 7 mal angehört, weil ich dachte, das kann nicht sein, was der da erzählt, ja. Sowas ist doch in unserem Quartett nicht zu hören. Tatsächlich, es ist zu hören und es muss gewesen sein, wo ich mit Magenprobleme hatte und während der Aufnahme auf dem Klo war. Es geht ja manchmal nicht anders, ne? Und das hört man halt im Hintergrund. Nein.
Was zum Teufel?
Ich war natürlich nicht auf dem Klo. Kopfkino. Nein, war ich nicht. Aber mir ist tatsächlich, danach habe ich mich tatsächlich daran erinnert, was ich damals gemacht habe. Die Folge damals habe ich noch geschnitten. Und das ist tatsächlich ein Gag, den wir da eingebaut haben. Und zwar genau in der Sekunde, wo die Toilettenspülung kommt, Sebastian, sagst du das Wort Stinkhorn. Und da dachte ich beim Schneiden, das passt ja irgendwie. Und bei der Minute 7, Sekunde 26, wo dann dieser Schrei kommt, sagst du ganz kurz vorher Mighty Spector. Und die Figur, wie wir natürlich alle wissen, hat nicht so den besten Ruf bei den Fans. Und deshalb schreit im Hintergrund jemand, dass, oh Gott, was ich dann irgendwie noch gesagt habe, das habe ich jetzt gar nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Kann aber schon gut sein, dass ich das auch noch irgendwie mit rein gemischt habe. Also letztendlich, ja, es ist ein Gag, den wir da eingebaut haben. Ich weiß auch gar nicht, ob es damals aufgefallen ist. Wenn nicht, zumindest ist es jetzt aufgefallen nach gefühlten 12 Jahren. Dankeschön dafür, Mito.
Dankeschön im Übrigen, auch diese alten Folgen zu hören. Ich persönlich tue mich da ungeheuer schwer.
Ja, war spaßig. Ja, das bringt uns zur nächsten Frage von Hachi. Du hast folgende Frage gestellt. Es werden ja immer wieder die ultimativen Battlegrounds angesprochen. Wo kann man die mal nachlesen bzw. einsehen und wie viele gab es? Ich habe mal gehört von 3 Stück. Matthias, weißt du da irgendwas?
Ja, also die ultimativen Battlegrounds oder Ultimate Battlegrounds, das geht ja zurück auf den Mini-Comic, der beim Eternia Playset dabei war. Der hieß ja der Ultimate Battleground, weil halt das Eternia das ultimative Schlachtfeld war praktisch. Aber der ist, glaube ich, in Deutschland nicht rausgekommen und war auch tatsächlich nur im Eternia Playset und einer Moskitor-Verpackungsvariante beigelegen, also sehr, sehr selten. Und als Service ist er deswegen auf Planet Eternia auch in der Comic Area verfügbar, auf Deutsch übersetzt. Also da kann man den nachlesen, wenn man die Mini-Comic-Sammelband nicht hat. Und der Begriff Ultimate Battleground, der wurde dann übernommen vom Scott Knightlick in den Motok Mini-Comics und da gibt's dann tatsächlich 3. Also der erste ist im Mini-Comic Hero Unleashed, the first Ultimate Battleground und das zweite heißt dann tatsächlich auch the second Ultimate Battleground. Und dann ist es The Fall of Eternia, Teil 3, das endet dann mit dem Third Ultimate Battleground. Also immer wenn es irgendwas aufgelöst werden muss, gibt es eine riesengroße Schlacht, wo alle irgendwie gegeneinander kämpfen, damit man ein schönes Schlachtbild malen kann.
So wie bei Endgame quasi.
Exakt, genau. Das sind Endgames, die Ultimate Battlegrounds. Das wäre tatsächlich mal was, ja, wenn das mal im Kino kommt, sondern Masters of the Universe Ultimate Battleground. Das ist wahrscheinlich ein Traum, der nie in Erfüllung geht, aber das haben sich vielleicht die Marvel-Fans auch mal gedacht.
Das stimmt.
Und diese 3 Minicomics, die sind natürlich auch nur auf Englisch rausgekommen, weil Motok war ja nur auf Englisch, dementsprechend auch auf Deutsch in der Comic-Area von Planet Eternia nachzulesen oder eben auf Englisch im Minicomic-Sammelband.
Ja, so. Ich würde sagen, dann gehen wir zur nächsten Frage, oder?
Genau, stimmt. Die ist wieder von Mito. Wenn jetzt die neuen Serien und eventuell Filme von Moto kommen, glaubt ihr, dass wir dann wieder mit Merchandise zugeballert werden? Also Handyhüllen oder Zahnpasta und so weiter.
Also um das gleich mal klarzustellen. Ein Film kommt ja nicht, ne? Also warst du jetzt kurz falsch, Mito? Ne, passiert. Kann ich verstehen, weil da wird oft drüber geredet, aber der kommt ja einfach nicht. Sehen wir ja jetzt. Und wenn er denn mal kommen soll, kommt Corona und sowas. Also vergiss es. Aber wenn eine neue Serie kommt, die da tatsächlich angekündigt sind, dann ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, dass man zu den Serien dann eventuell auch Merchandise bekommt. Allerdings muss man jetzt natürlich sagen, Merchandise so zu Netflix-Serien und sowas ist jetzt nicht so hoch wie das Merchandise, was irgendwie in normalen Fernsehserien irgendwie mit verballert wird und sowas. Aber klar, natürlich kann das auf uns zukommen. Ob das jetzt die Zahnpasta wird, wage ich mal eher zu bezweifeln. Ja, Handyhülle könnte ich mir dann schon eher vorstellen. Vielleicht auch so ein kleines Handy-Game oder sowas, ja, um die Kiddies wieder anzufixen oder so. Es geht ja heute alles irgendwie über irgendwelche Apps. Und natürlich kann man das damit dann gut machen. Ja, vielleicht kriegen wir ja wieder diese Kaugummis, die man dann so aufmachen kann, und da sind ja diese Sticker drin. Und immer wenn man das Kaugummi aufzieht, und dann zerreißt man automatisch schon den Sticker, weil man ja, ah, oh, nee, ich muss nur die Ecke, und dann, ah, oh, nein, der bin ich doch kaputt, ah, das war die 24, die hat mir noch gefehlt.
So. Oh nein.
Jeder kennt das Trauma der Jugend von uns noch, und die kommen dann einfach wieder, weil die schön billig zu machen sind.
Ja, aber dann kriegen wir vielleicht irgendwo so Masters of the Universe Fisherman's Friends. Oh, das sind die Stärksten der Starken.
Diese Kaugummis hat man dann nur MIC haben können, oder? Also Mint in Chewing Gum quasi dann.
Diese genau. Ja, okay. 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 Nur so, ja. Habe ich alle original verpackt. Hab die alle ans Licht gehalten, wie damals den Stein bei Hero, damit ich sehen kann, welcher das ist. Und jetzt weiß ich.
So. Ich habe das aber nur beim Duplo gemacht, um das Foto zu erkennen, was er
da ist. Oh ja, stimmt, von den Fußballern und so. Oder von Asterix habe ich mal gesammelt bei Duplo oft.
Gab es immer zur EM und so, ne?
Ja, genau, EM.
Das gab es auch mal bei Coca-Cola und da zur WM 90 und da konntest du dann bei den Coca-Cola-Flaschen das Etikett abnehmen und hinten drauf waren dann die Spieler und sogar der Trainer Beckenbauer.
Ja, ein tolles Sammelprodukt. Flaschenetiketten.
Na, ich meine, Masters of the Universe gab es ja auch mal in Coca-Cola-Deckeln irgendwo in Argentinien oder so, ne? Die werden ja immer mal wieder auf eBay angeboten, so eine komplette Sammlung 24 Kronkorken mit Masters of the Universe-Motiven. Und das Dumme ist, dass die thematisch nie passen. Das heißt also, die haben dann immer ein Poster zu den jeweiligen Serien rausgebracht und die Poster passen nie zu den Kronkorken. Das heißt also, beim Poster hast du dann irgendwie ein Artwork wie vom Minicomic, aber die Kronkorken sind Filmation. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ihr könnt nicht immer daneben liegen. Vielleicht machen sie das ja nochmal. Na gut, dann fragen wir mal weiter, denn der Magier des Bösen hat auch noch eine Frage. Und zwar fragt er, bezüglich dem Moto Origins Minicomic mit dem Wohnsitz der Helden auf Grayskull wie in den ersten Hörspielen, gab es das sonst noch irgendwo? Vielleicht in den Werbeheften?
Keine Ahnung. Also ich glaube, in den Werbeheften war es halt schwierig, dass sie da irgendwelche Städte als Heimat aufbauen, denke ich mal. Also da wird dann schon immer
Kassel. 3 Wochen lang
ja,
ist alles aufgebaut. Ja, das ist zu groß für unsere Bilder. Da sieht man die Figuren nicht mehr. Nein! Wenn ich wenigstens trotzdem bezahlt, nö.
Also, ich denke, es wird da auf Castle Grayskull und Snake Mountain und Fright Zone als Heimat jeweils rausgelaufen sein in den Werbeheften. Aber in den Comics, mal klar, da konnten es natürlich immer irgendwelche Städte zeichnen oder Paläste. Also es gab ja immer irgendwie einen Königshof oder einen Königspalast. Und das war ja dann nicht das gleiche wie Castle Grayskull.
Bist du dir sicher mit den Werbeheften? Waren die da nicht obdachlos?
Ja, weil man sieht ja immer, dass sie schön aufgestellt sind an den Burgen.
Ich dachte irgendwie, dass immer so das ein oder andere Foto in Erinnerung zu haben, wo es heißt, komm, wir gehen unter die Brücke, ich bin müde oder sowas.
Die haben alle bei Tila übernachtet.
Also,
Ja, also ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht aus dem Kopf heraus, ob das mal in irgendwelchen anderen Medien vorkam. Auch von den deutschen Werbeheften, da müsste ich jetzt nochmal alle genau nachlesen, ob da irgendwas stand, die wohnen auf Castle Grayskull. Aber ja, in den Werbeheften hat es zumindest immer so gewirkt, dass die Helden auf Castle Grayskull wohnen. Und das ist aber damit auch das einzige Medium, wo es mir einfällt, wo das nicht wirklich groß anders geschildert wurde, zumindest am Anfang. Ich glaube, in den späteren Werbeheften war das wieder ein bisschen anders. Ja, also die ersten paar Jahre in Deutschland, bei denen war das so, ja, ausländische Medien wüsste ich jetzt echt überhaupt nichts gerade. Es war halt meistens so, dass, wie es halt in der Pre-Filmation-Ära war, dass Tila ganz gerne auf Castle Grayskull wohnend dargestellt wurde, auch in den deutschen Comics, die es da gratis gab. Aber das war auch eher, weil die halt ja auch in den offiziellen Minicomics so als Hüterin von Grayskull dargestellt wurde und also musste die ja irgendwo in der Burg herumlaufen. Aber, also ich glaube, He-Man und Co., die sind meistens eher dazu gerannt und dann, hey, wie geht's so? Ja, weiß auch nicht, Skeletor-Dingsbums.
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher bei den Werbeheften. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht hier und da irgendwie sowas wie Königsschloss oder vielleicht sogar Eternus vielleicht mal erwähnt wurde im Text, aber natürlich dargestellt werden konnte es nicht. Aber dadurch, dass ich den Text damals eh nie gelesen habe, ich war zu faul dazu und mir nur die Bilder angeguckt habe, hat man natürlich irgendwie dann den Eindruck bekommen, sie wohnt tatsächlich in Castle Grayskull oder in Snake Mountain oder so. Ja, das stimmt schon. Aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf jetzt auch nichts wirklich konkret, dass es dann irgendwo anders dargestellt wurde, außer jetzt natürlich in den ersten Hörspielen, ja, weil sie es damals einfach nicht besser wussten. Aber destotrotz finde ich es eine interessante Darstellung. Aber ich finde die Tatsache, dass wenn alle in Grayskull wohnen, entmystifiziert es irgendwie das Schloss als das, was es sonst immer dargestellt wird. Also von daher finde ich die Variante mit dem Königsschloss passender irgendwie.
Wie war das denn bei diesen Comics? Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wo, weiß nicht, war das ein Superman-Comic oder so, wo die das erste Mal irgendwie mit vorgestellt wurden, die Masters of the Universe?
Da gab's ja, das war aber auch da, also ich glaube, da waren dann auch wieder Königspaläste und sowas da.
Ja. Ah ja, okay.
Das war schon so diese Übergangsphase wie in Wave 2 der Mini-Comics.
Gab es nicht diese Zeitungs-Mini-Artikel?
Die Newspaper-Comics?
Ja, genau.
Puh, da muss ich zugeben, da habe ich tatsächlich nur den ersten.
Da war auch, immer der Königspalast. Weil die kamen auch dann später raus, als das im Grunde schon alles mit Filmation und so etabliert war. Ja, also unseres Wissens nach ist das relativ selten geschehen. Und vor allem in der Anfangszeit.
Gut, okay, dann kommen wir zur nächsten Frage unserer Running Question. Die haben wir natürlich in den vergangenen Podcast-Folgen schon hier und da schon mal drinne gehabt, schon ein oder andere von uns beantwortet. Heute ist der Sepp dran und die Frage kommt von User Bulkhead und der möchte wissen, wie vollzog sich bei dir der Übergang von Kind-Spielfiguren spielen zum Erwachsenen-Figuren sammeln? Ging das fließend? Bist du als Kind von Motu irgendwie weggekommen? Und er ist als Erwachsener zurückgekehrt oder, so wie ich es eigentlich vermute, nonstop dabei gewesen.
Das ist tatsächlich bei mir insgesamt mit Figuren sammeln nonstop gewesen. Es gab tatsächlich eine Zeit, da bin ich vom Motu weggekommen, weil einfach andere Sachen dann Priorität hatten. Nach der Masters-Zeit kamen ja die New Adventures-Sachen, die fand ich schon cool, habe da aber leider nicht viele bekommen. Und dadurch hat sich das dann eingeschlafen. Dann kam aber eher dann Wrestling dazu. Da mussten natürlich Wrestling-Figuren her. Zugleich habe ich halt auch stark Comics gelesen. Als dann so die Marvel-Figuren zu Spider-Man und so rauskamen, habe ich die natürlich dann auch gekauft. Das war so Anfang bis Mitte der 90er mein Steckenpferd, wo die Masters schlichtweg in der Kiste auf dem Speicher gegammelt haben. Bis ich dann 1996 gewesen sein, auf dem Flohmarkt einen Triklops entdeckt habe. Eine meiner Lieblingsfiguren damals und den musste ich unbedingt mitnehmen, weil mein eigener, glaube ich, kaputt war. Ja, bei der Gelegenheit habe ich halt die ganzen Kisten auch wieder herausgekramt, habe dann tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich wirklich sowas wie sammelmäßig was aufgebaut habe, halt ein Regal frei gemacht und dort dann Bogenfahrzeuge und sowas aufgestellt. Das fand ich ganz cool. Und damit sind die Masters ab sofort dann wieder bei mir geblieben. Aber wie gesagt, selbst in der Masters-losen Zeit waren Actionfiguren immer irgendwo Teil des Ganzen. Es hat sich natürlich als Teenager dann eher gewandelt, dass man irgendwann, war es 12, 13 oder so, dass man dann immer weniger damit gespielt hat und die sich eher beguckt hat und mal so hingestellt hat und dann sind die in der Kiste gelandet, ohne dass man selber gemerkt hat, dass man halt jetzt immer mehr eigentlich sammelt. So wie die anderen Leute halt damit ganz aufgehört haben, so bin ich da zu einem Sammler geworden.
Das war's. Das war's. Vielen Dank. Ja, liebe Fans, vielen, vielen Dank für eure Frage. Natürlich an dieser Stelle wieder die Ermutigung. Ja, stellt uns weiter eure Fragen. Denkt euch neue Fragen aus, vielleicht auch lustige Fragen aus, was immer ihr uns schon mal immer fragen wolltet, was ihr vielleicht schon immer mal über Motu wissen wolltet. Ja, schreibt uns doch auf Twitter, auf Facebook und im Forum von Planet Eternia und auf all den anderen Kanälen. Ich glaube, wir haben mittlerweile 150 verschiedene Kanäle, wo man uns erreichen kann. Keine Ahnung, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber so fühlt sich's irgendwie an. Wir freuen uns auf deine Frage, wir freuen uns auf Nachrichten von dir. Das hilft uns nicht nur, unsere Sendung hier zu füllen, natürlich, dass wir dir hier beantworten können, sondern es hilft uns natürlich auch, ja, ich sag mal so, im Vorankommen in den sozialen Netzwerken. Denn jedes Kommentar, jedes Teilen, jeder Like hilft uns natürlich, sage ich jetzt mal, unser Programm hier, was wir hier natürlich jetzt auch für dich und die anderen Hörer alle machen, zu verteilen, voranzukommen, natürlich da auch ein bisschen im Ranking zu steigen. Und das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen natürlich jetzt die Welt jetzt hier neu mit Moto überfluten. Ja, natürlich jetzt im Hinblick der neuen Moto Origins. Ich weiß, es klingt ein bisschen abstrus, aber irgendwie ist mir das gerade so in den Sinn gekommen. Ja,
David ist Manuels geheimer Plan enthüllt.
Genau, irgendwie habe ich gerade an Pinky in the Brain denken müssen, wo ich das gesagt habe. Ja, verrückt, aber so ist es. Natürlich gibt es auch wieder Neuigkeiten in den letzten Tagen, die aufgekommen sind. Da haben wir wieder einige im Gepäck. Die erste News, die hier bei uns auf dem Plan steht, die handelt von einem Toy Guide und von einem neuen Character Guide. Ja, vielleicht sollten wir da mal vielleicht ganz kurz in ein, zwei Sätzen einleiten, erklären, um was es da geht, weil die News, die gerade dazu auf den Eternia auf Platz 1 oben gelistet ist, ist eigentlich schon von 2018. Das heißt, seit über 2 Jahren reden wir über dieses Thema. Matthias, erzähl mal 2, 3 Sachen darüber. Was geht's da?
Das ist tatsächlich das von vielen gewünschte Werk, in dem alle Masters of the Universe Toylines wirklich von vorn bis hinten vorgestellt werden. Also jede Figur, jedes Playset und jedes Fahrzeug. Ja, und das ist eben deswegen seit 2 Jahren ein Thema, weil eben der Pixel Dan, der da einer der Autoren ist, neben dem Val Staples, der hat da vor 2 Jahren angefangen, irgendwelche Bilder und Posts in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, die ihm zeigen, wie er irgendwelche Master of the Universe Toys fotografiert und auch Texte drüber schreibt. Und dann hat man sich halt ein und eins zusammenzählen können und so, der schreibt jetzt gerade an einem Toy Guide. Und da war halt nur die Frage, ob es jetzt wirklich offiziell ist oder nicht. Und das wurde dann ja letztes Jahr auf der PowerCon bestätigt, dass es wirklich ein offizieller Master of the Universe Toy Guide eben von Dark Horse ist, die ja schon das Artbook und den Character Guide und die Minicomic-Sammlung rausgebracht haben. Also alles wunderbar schön lizenziert von Mattel. Deswegen hat es unter anderem auch so lange gedauert, hat er auch immer wieder gesagt, der Pixel Dan, weil es ungemein schwer ist, da die ganzen Rechte wieder zusammenzusammeln. Und jetzt wurde, nachdem es eben letztes Jahr nur bestätigt wurde, dass er rauskommt, aber nicht wann und wie, beziehungsweise zu welchem Preis, das war jetzt endlich am 19. Juni die offizielle Ankündigung seitens Dark Horse, dass er am 25. November diesen Jahres kommt, $59,99 kostet und mehr als 712 Seiten. Zumindest für mich ist es so ein Traum, der wahr wird, weil da alle Spielzeuge von Vintage-Zeit bis Classics-Zeit drin sind, also inklusive Princess of Power und New Adventures und 2000X natürlich. Also wenn der da wirklich alles zusammengesammelt hat, das ist schon eine Wahnsinnsarbeit.
Sepp, ich habe in Erinnerung, du hast doch auch mal an einem solch einem Werk gearbeitet. Ist es jetzt genau das hier oder ist das jetzt ein Volume 1?
Ich hatte an Volume 1 vom Character Guide mitgearbeitet. Und das hier ist jetzt eben Volume 2, also der Ergänzungsband ist nicht so dick wie Volume 1, aber es enthält halt die ganzen Elemente, die im ersten Band entweder vergessen wurden oder die vielleicht im ersten Band falsch drin standen oder aus Platzgründen oder sonstigen rechtlichen Gründen auch nicht platziert werden konnten. Und auch der Michael, der bei uns im Podcast mitmacht, der hat auch daran mitgewirkt und wir haben im Grunde die deutschen Parts dabei übernommen. Also dieses Mal sind zum Beispiel tatsächlich die deutschen Werbemagazine auch drin vertreten und da sind auch einige Punkte, die gar nicht so unwichtig sind. Auch wenn man meinen sollte, das sind irgendwie eher kindische Geschichten gewesen, aber durchaus interessante Punkte dabei. Aber das Problem ist halt, dass dieser Character Guide Volume 2 eben bei weitem nicht so sehr herbeigesehnt wurde wie der Toy Guide, den nun wirklich jeder seit Jahren möchte und dementsprechend wird es den halt nicht einzeln geben. Der Toy Guide, The Toys of Masters of the Universe, den kannst du auf Amazon vorbestellen, ohne Probleme. Aber wenn du jetzt an Volume 2 vom Character Guide willst, den gibt es nur über die PowerCon zusammen mit dem Toy Guide im Paket. Das ist genau das Problem an der Geschichte, denn für internationale Besteller ist das ein happiger Preis, also allein aufgrund des Gewichtes von beiden Büchern.
Ist dann da zu erwarten, dass dann nach der PowerCon der Character Guide dann auch regulär zu haben sein wird oder bleibt das dann ein Con-Exclusive?
Boah, ehrlich gesagt, glaube ich, wird es davon abhängen, wenn die jetzt Print-on-Demand machen, wird es die nicht geben, weil die dann nur genau die Menge produzieren, die bis Zeitpunkt X von den Leuten bestellt wird. Aber wenn sie jetzt eine feste Auflage haben und die verkauft sich nicht allein über die PowerCon, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es den Ergänzungsband doch nochmal auf anderem Wege gibt. Die Frage ist aber, ob es den dann doch auf Amazon geben würde, was natürlich gerade für internationale Leute ein großer Vorteil wäre. Für mich auf ganz persönlicher Ebene wäre das natürlich sehr wünschenswert, Ich meine, ich verstehe, dass jeder jetzt total auf den Toy Guide angefixt ist und dass halt viele Leute sagen, sie müssten jetzt nicht jedes einzelne Medium zu jedem einzelnen Charakter oder zu jedem einzelnen Artefakt gelesen haben. Aber nachdem ich halt selber dran gearbeitet habe, würde mir natürlich auch viel dran liegen, dass das Ding auch unter möglichst viele Interessenten kommt.
Es ist ja quasi kein PowerCon-Exclusive jetzt irgendwie verbunden mit einer Convention, also die ja heuer nicht stattfindet, sondern man soll es halt dann nur über die PowerCon-Website bestellen können, dieses Two-Pack mit Toy Guide und Character Guide Ergänzungsband. Was aber schon jetzt bekannt ist, dass logischerweise die Versandkosten sehr hoch sind.
Ja, $80 ungefähr. Und das ist eigentlich das, was die beiden Bücher halt zusammenschauen.
Genau.
Also ich finde solche Toy Guides natürlich immer interessant, vor allen Dingen, wenn sie dann nochmal auf die einzelnen Varianten eingehen und so. Und die haben mit Sicherheit immer mal wieder Sachen, die man selber auch nicht weiß. Bei Preisangaben bin ich immer sehr vorsichtig, ne? Weil einige bewerten das eine höher, andere das andere. Und das ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr. Also wer jetzt normal irgendwie sammelt, der hat sowieso immer Preise im Blick. Die anderen Sachen finde ich natürlich schon interessant, also immer noch mal wieder zu sehen, was gibt es jetzt da und was gibt es wo. Ich hätte aber allerdings auch kein Problem damit, wenn es das Ding vielleicht als E-Book geben würde oder sowas. Ich muss das nicht unbedingt als feste Ausgabe jetzt noch stehen haben, weil ich habe schon welche. Und wie gesagt, wenn dann der Versand dann auch so mega teuer ist, dann schockt mich das auch wenig an. Bei Actionfiguren nervt es mich schon teilweise, wenn ich da eine Figur habe, die kostet mich $30 und ich muss irgendwie 45 Versand bezahlen. Ich gucke dann bei den Sammlern oder bei den Verkäufern dann schon meistens durch, ob die noch irgendwas anderes haben, was ich noch mit dazu nehmen kann, damit sich das wenigstens vom Porto rechnet.
Ja, also das wäre natürlich schon eine Idee, dass man den halt auch dann digital rausbringt, so wie eigentlich alle Dark Horse Bücher, die sind ja alle bei Comixology oder bei Amazon Kindle Versionen teilweise echt relativ günstig, und das wäre natürlich schon
ja, willkommen im Millennium. So.
Das ist aber auch tatsächlich dann meine Hoffnung dabei, dass das auch digital irgendwo erhältlich ist und dann von den Leuten auch noch eher geholt wird, die jetzt sagen, selbst wenn es sie interessiert, der Preis ist zu stramm, was halt vollkommen verständlich ist. Wenn es jetzt umgekehrt wäre, der Toy Guide, den bekäme man nur auf dem Wege und der ist teuer, da würde es natürlich allein aufgrund des gigantischen Interesses eher stattfinden, dass die Leute sagen würden, oh ja, es ist viel Geld, aber ich wollte den schon immer gerne haben. So ist es halt doch, dass viele sagen, ja, ganz ehrlich, wozu brauche ich diesen Ergänzungsband zum Character Guide schon wieder? Das ist halt was für die, sagen wir mal, Mega-Geeks im Moto-Fan-Bereich. Ja, es ist halt irgendwo eine etwas traurige Geschichte. Ich meine, es gab auch schon beim ersten Band Leute, die halt irgendwo scheinbar einen gewissen Spaß hatten, einem zu sagen, ja, der interessiert mich überhaupt nicht, was halt auch ein Stück weit wehtut, wenn man daran selber gearbeitet hat. Aber es ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass das Interesse an einem Toy Guide ultimativ hoch ist. Höher als, glaube ich, für bisher jedes Masters-Buch, das rausgekommen ist.
Also eigentlich, ich wollte ihn eigentlich schon haben, weil ich habe ja hier meine schöne Dark Horse-Sammlung und da wollte ich eigentlich auch dann den Ergänzungsband dazu haben. Und dann habe ich heute den Toy Guide zweimal, den kann man aber wunderbar herschenken. Also ich bin da auf alle Fälle dabei.
Vielleicht abschließend jetzt zu dieser News noch eine Frage an dich, Sebastian. Es gibt ja auch noch die Power and Honor Foundation, die hat ja auch schon Publikationen rausgebracht in Form von, ich sag jetzt mal, solchen Enzyklopädien, wenn man das jetzt so mal nennen kann. Wo siehst du da persönlich die Abgrenzung zu den jetzigen Werken?
Also wenn die irgendwann nochmal sowas rausbringen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal super detailliert ist für den Hardcore-Sammler. Der Dark Horse-Band von Pixel Dan ist dann eher was, wo ich sage, das ist sowohl für Hardcore-Fans wie uns als auch Casual-Fans, die also nicht so ganz tief in der Serie sind, wie auch für Neueinsteiger, die das plötzlich erst wieder entdecken, weil sie eben auf das Buch aufmerksam werden. Und wie man schon sieht, Top-Seller auf Amazon und so, der Demand ist definitiv da. Und dann ist eben die Frage, wird die Power and Honor Foundation irgendwann nochmal ihren eigenen herausbringen, der natürlich optisch anders aussehen wird und dann wahrscheinlich wirklich, so wie ich den Emiliano Santa Lucia kennengelernt habe, jede Scheißerles-Variante aus dem Buch nur noch
auf. Ja, beziehungsweise vielleicht teilen sie es auf, weil da gab es im August 2019 einen Facebook-Post und da sprechen sie von Toy Variants Guidebook, Art of Toy Design Book, Los Amos Guidebook, Merchandise Database, Earl Noren Prints und Additional Portfolios.
Dann sollten sie vielleicht mal eins davon umsetzen.
Genau. Riesenbaustelle oder viele Baustellen und ja.
Ja, und es ist ja auch die Frage, wie macht man das Ganze so, dass man auch möglichst alles verkauft kriegt davon.
Ja,
ich meine, genau. Wenn da irgendwann so Merchandise-Guide ist, ich glaube, dann geht's schon los, dass den deutlich weniger Leute kaufen werden, um die He-Man-Kaugummis und Zahnpasta zu sehen, ja, als die jetzt halt eben sich den Toy-Guide holen.
werden. Und du kommst halt immer in diese rechte Geschichte, glaube ich, auch rein. Also Lizenzierung und
ja, also grundlegend ist es ja auch schon beim ersten Buch von der Paw and Honor Foundation das Problem gewesen. Wir haben das halt rausgebracht und dann hat Mattel berechtigterweise gesagt, Moment mal, so ganz einfach geht es ja nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das das große Problem ist, dass die halt auch nicht so wirklich bisher mit Mattel da auf einen Nenner kommen, weil wir wissen, glaube ich, alle, dass es da jahrelang Clinch zwischen Emiliano Santa Lucia und Mattel auch gab und auch nach dem Weggang von Scott Knightley waren da viele nicht so gut drauf zu sprechen und vielleicht dauert das jetzt einfach auch geraume Zeit, um dort wieder kaputt bombardierte Brücken neu zu bauen.
Die Zeit wird zeigen, wie es da weitergehen wird. Wo es bereits weitergeht, sind natürlich die Motu Origins. Und nicht über die Motu Origins wollen wir jetzt in der nächsten News sprechen, sondern auch über die Mega Constructs, denn beide haben eine Gemeinsamkeit. Welche ist denn das, Sebastian?
Die Gemeinsamkeit ist, dass beide Reihen bei Smith Toys in Deutschland erscheinen werden. Die Motu Origins sollen Mitte Juli bei Smith erscheinen. Die haben in ihrem Online-Shop, wie wir es in der letzten Folge schon erwähnt haben, zwar nur He-Man, Skeletor und Battlecat drin, aber ja, wir gehen mal davon aus, dass die auch noch ein paar Sachen mehr bekommen werden. Wenn nicht, wäre das zumindest kurios. Und sie haben jetzt auch schon die Mega-Construct-Sets gelistet. Zum einen das, was schon länger generell raus ist, Castle Grayskull, aber auch die neuen Sets mit dem Rotorn und das andere mit dem Point Red. Also wenn, dann könnte Mitte Juli bei den Smith-Toys-Filialen plötzlich die totale Motu-Explosion stattfinden. Muss man mal einfach gucken, wann die jetzt wirklich kommen. Aber es sieht so aus, dass wir zumindest in diesen Filialen fündig werden, nachdem auch die Fedes-Filialen ja die kommen sollen.
Im Vergleich zu Amazon, du meinst jetzt, die Smith Toys ist deutlich teurer wie bei Amazon, oder?
Ich glaube, es ist bei Amazon im Moment immer noch so um die 220 Euro und bei Smith werden es dann 270 bis 280 Euro.
Genau.
Und ich warte ja immer noch drauf, bis die irgendwann mal eine Aktion haben, wodurch das Ding nur noch 150 kostet. Dann wäre ich auch dabei.
Wo ich jetzt Castle Grayskull gesehen habe und auch die anderen Sets, ich finde die schon ziemlich sexy, muss ich ehrlich sagen. Die 280 Euro, ja, ist mir noch ein bisschen viel, aber ich könnte mir doch schon vorstellen, so ein Castle Grayskull zu sehen. Nachdem ich vor allen Dingen unseren Matthias hier letztens auf einem YouTube-Livestream gesehen habe, bei den Klemmbausteinbauern, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die alle heißen, das hat mich schon sehr interessiert und fand ich auch ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das war ja da Building Bricks for Happiness, das war noch so diese Corona-Aktion, als die Lockdown-Geschichten noch viel schlimmer waren, da wurde das ja gestartet, dass da die deutschen Klemmbaustein-YouTuber so Livestreams machen, so als Ablenkung und da bin ich noch reingerutscht mit meinen Battle Bones.
Da machen wir jetzt Entmocking Origins just for fun.
Ja, genau, irgendwie sowas. Jeder von uns holt sich so einen Mock und dann packen wir den aus, so ganz brachial irgendwie.
Ja, oh nein.
Gibt's bei dir eigentlich auf Sylt Smith Toys oder musst du echt aufs Festland oder hast du gar keinen Bock, sage ich jetzt mal, da wirklich in die Toy Stores zu gehen?
Ich gucke mir das regelmäßig eigentlich an, wenn ich irgendwo anders bin, aber hier auf der Insel gibt's Smith Toys natürlich nicht. Wir haben aber Läden, die tatsächlich auch ganz normale Actionfiguren und sowas führen. Also es kann tatsächlich sein, dass es die dann auch hier irgendwo gibt, wenn die dann eingekauft werden. Aber ja, Mega Constructs hat mich ja eh nicht so gerissen, weil ich bin halt auch nicht so der Lego-Sammler. Ich habe zwar ein paar Sachen von Star Wars und so als Lego hier, aber das war's dann auch. Und ja, die Origins, die würde ich mir ganz gerne mal live angucken, aber die sind jetzt nicht auf meiner Prioritätenliste. Ich würde sie mir angucken und vielleicht hole ich sie mir dann. Aber Smith Toys, also Toys R Us, dafür sind sie einfach zu klein. Ne?
Okay. Das nächste Thema betrifft die Motu Funko Box und zwar bei GameStop in den USA. Matthias, bitte übernimm mal.
Ja, also GameStop hat öfters, glaube ich, so Funko-Boxen, wo diverses Merchandise einer Marke zusammengefasst wird. Und hier ist eben für Dezember 2020 eine Master of the Universe-Box angekündigt mit einem schönen Vintage-Moto-Design, rote Meteoriten, blauer Himmel. Und drin sind Pop-Vinyl He-Man, also ganz klassisch, der aber tatsächlich beflockte Stiefel und auch eine beflockte Fellhose hat. Regulär gibt's ja jetzt gerade, aber halt unbeflockt. Und dann noch ein Pez-Spender von der Evelyn. Die ist, glaube ich, auch irgendwie metallic oder so. Und dann noch einen Glow-in-the-Dark Scareglow-Bleistift-Aufsetzer und einen Orkopin. Also so typisches Klimbim, was halt Funko so rausbringt. Was war der Preis? $29,99. Also, ja, ist halt jetzt die Frage, ob das in Deutschland auch rauskommt. Ich glaube, ich habe beim GameStop bei uns auch schon so Boxen gesehen von Star Wars und so. Aber ob die da jetzt das Moto auch rüberbringen, schauen wir mal.
Glow in the Dark, Sebastian, das ist, glaube ich, schon genug Anreiz für dich, es zu kaufen, oder?
ich stehe ja auf Glow in the Dark und ich stehe auf durchsichtiges Zeug. Und ich habe ja in dem Video den Slime-Pitime, den es jetzt exklusiv bei GameStop auch gab, gereviewt. Aber man hat ja schon in dem Video gemerkt, dass die Funko-Sachen nicht unbedingt so bei mir Begeisterungsstürme hervorrufen. Und diese Box ist für mich irgendwo so, sagen wir mal so, wenn ich jetzt für lau irgendwo dazu käme, diese Box plötzlich in Händen zu haben, da würde ich natürlich sagen, ach ja, eine feine Sache, allein schon wegen dem Funko He-Man. Aber sowas wie halt diese Bleistiftaufsetzer und so ein Zeug, das brauche ich nicht zum Glücklichsein. Das fliegt dann nur in der Gegend rum, das kriegt der Hund zum Kauen oder so. Das, um jetzt mal ganz übertrieben zu sagen, ich habe halt mit sowas absolut nichts am Hut. Das kann zwar schön designt sein, meinetwegen, aber dann gucke ich mir das an, ja, sieht nett aus. Ab in die Kiste. Dafür ist sowas mir einfach zu teuer. Für 25 Euro, da kann ich mir, glaube ich, das Moto Origins Prinz Adam und Skysled-Set kaufen. Da habe ich dann irgendwo mehr Spaß dran.
Zum Thema Funko, da werden ja jetzt ja gerade die ganzen Pop-Vinyls ausgeliefert, die Anfang des Jahres auf der London Toy Fair angekündigt worden sind. Also Mosquito und Tanglashore und Webstore. Und noch ein paar andere. Und es gibt wohl auch ein paar Gerüchte bezüglich SDCC und andere Exclusives natürlich. Ich glaube, da war Blast Attack sogar in den Gerüchten und Clawful habe ich mal irgendwo gelesen. Mal schauen, ob man die dann auch irgendwie kriegt. Aber interessant, dass die das weiterverfolgen. Weil also bei Funko ist ja wohl auch gerade so, dass die aufgrund Corona wohl ziemlich Leute entlassen. Und dieses endlose Wachstum, was man da irgendwie den Eindruck hatte, dass da einfach unfassbar viel Zeit von denen kommt, dass das jetzt gerade ein bisschen zurückgeht.
Ja, ganz ehrlich, also, irgendwann muss es ja auch mal mit den Funko Pops einen Zenit geben. Das ist ja nicht erst seit gestern, dass alleine die GameStop-Filialen hier bei uns eigentlich sich von Aktion zu Aktion hechten. Das war auch, als ich diesen Slime-Pitiman geholt habe, dann sofort, ja, hast du die Aktion gesehen? 3 für 2 und ich stehe dann da. Ja, aber...
3 Slime-Pits.
Ihr habt nur den einen... Der Rest, der ist mir wurscht und ganz salopp und auch natürlich auch ein bisschen böse gesagt. Funko Pops ist so ein Sammelgebiet, das irgendwo von Hipstern gekauft wird, weil das irgendwo ganz cool ist. Aber es ist halt doch so, dass halt jetzt nicht unendlich viele Leute das über Jahre hinweg wirklich in Massen immer kaufen. Und das merkt man halt mittlerweile. Entweder kriegst du einen Rabatt oder du kriegst irgendeine 3-für-2 Aktion. Und ich glaube zwar nicht, dass das jetzt Ende des Jahres alles irgendwo in die Binsen gegangen ist mit den Pop-Vinyls. Dafür haben sie immer noch zu viele günstige Lizenzen, die sich verkaufen. Aber irgendwann muss halt so mal dieser Zenit einfach erreicht sein, ab dem es dann mal so stufenweise rund.
Ja, Sebastian, du hast gerade den Begriff Zenit verwendet. Ich glaube, der wird hier und da bei unserem jetzigen Hauptthema auch mal fallen. Denn wir wollen jetzt mal drüber sprechen, was wäre, wenn Mattel die Powers of Grayskull Serie durchgezogen hätte. Vielleicht sollten wir da einleiten, nochmal 1-2 Worte mal über Powers of Grayskull loswerden. Was ist denn das eigentlich? Was war denn damals eigentlich so geplant? Einleitend vielleicht von meiner Seite aus. Es hat damit ja eigentlich begonnen mit dem letzten Mini-Comic, was damals bei Masters of the Universe in den 80er Jahren erschienen ist. Und dort wird erzählt in einem eigentlichen Dreiteiler, dass He-Man in die Vergangenheit reist, also nicht in die Zukunft, wo du sagst, hey, Moment mal, der ist ja in die Zukunft gereist. Ja, später. Aber erst ist er in die Vergangenheit gereist. Ja, also so ein bisschen Back to the Future mäßig. Und in der Vergangenheit ist er dann auf Preternia und quasi ja so in dem Zeitalter der Dinosaurier und Co. Und das sollte alles Powers of Grayskull heißen. Und war das jetzt so eine einmalige Geschichte oder sollte dann wirklich mehr draus werden?
Ja, tatsächlich gab es von The Powers of Grayskull am Ende der Masters Toylines eben diesen einen Minicomic und 3 Dinosaurier und die 2 Riesen, Titus und Megator. Und es sollte halt eben, wie es der Comic auch selber sagt, The Legend Begins, es sollte noch 2 weitere Minicomics geben. Und das Ganze sollte im Grunde so eine Art Fortsetzung bzw. Spin-off der Masters Toyline werden, die halt zu der Zeit schon ein bisschen gekränkelt hat, oder was heißt ein bisschen, die hatte schon stark gekränkelt. Und da wollte man halt das Ganze nach Hordo und Snakeman insofern weiterspielen, dass He-Man in der Vergangenheit auf seinen Vorfahr He-Wo trifft. Und das hätte dann eben eine ganze Toyline nach sich gezogen. Wir wissen, es gab die Prototypen für He-Wo und Eldor schon. Die Riesen und die Saurier sind ja rausgekommen. Es gab aber auch einen weiteren gigantischen Saurier, der auch geplant war. Ansonsten weiß man gar nicht so viel über diese Pläne. Man weiß mittlerweile, dass für 1988 ungefähr auch noch weitere Masters-Figuren geplant waren, die eigentlich alle aus verschiedensten Teilen alter Figuren recycelt waren. Das war zum Beispiel dann ein Horde Trooper mit Snakeman-Kopf und sowas, also Rattlers-Kopf neu bemalt wäre drauf gewesen, ein weißer Ninja und sowas. Ob die jetzt aber zu Corps of Grayskull gehört hätten, das wird eher ein bisschen angezweifelt. Es gibt so verschiedene Aussagen, hätte Mattel Masters als Kerntoyline weitergeführt, aber Powers of Grayskull als Subtoyline irgendwo parallel dazu oder hätte das komplett die Masters abgelöst. Das steht nicht ganz fest, aber auf jeden Fall war das eigentlich so the next big thing, um Motu für die kommenden Jahre auch wieder weiterzutragen. Und das Problem ist dabei nur tatsächlich gewesen, dass das im allerletzten Moment erstickt wurde. Im allerletzten Moment hat Mattel dann gesagt, nein, bringt gar nichts. Die Zahlen sind jetzt bei Motu so weit eingesackt, dass wir jetzt auch nicht glauben, dass The Powers of Grayskull, was halt wegen neuen Formen etc. auch recht teuer gewesen wäre, gerade wegen den Dinosauriern, dass es einen Erfolg hat. Die Sachen, die jetzt schon in Produktion sind, um Gottes Willen, dann bringt die halt raus in der kleinen Menge, teilweise auch nur im Ausland und so. Und damit hat es sich. Und dann starten wir was Neues. Und damit wurde Powers of Grayskull im Keim erstickt und wir haben eben nur das bisschen bekommen, von dem wir wissen.
Die Toys, die jetzt erschienen sind, also gerade sowas wie die Riesen und auch diese drei Dinosaurier, die kamen mehr zum Ende der Toyline. Wave 6 USA kamen die raus, 87. Bei uns ist 87 noch nicht unbedingt das Jahr, wo es mit Motu zu Ende ging. Aber wenn wir uns jetzt mal die gerade noch die Wave 6 angucken, 5 und 4 angucken, da ging es ja mit den Charakteren, die dann rausgebracht worden sind, mit den Figuren, Fahrzeugen und so weiter, steil bergauf. Das heißt, man spricht laut dem Zusammenhang mal gerne mit einer Übersättigung des Marktes. Gordon, würdest du das dann so sagen, House of Grayskull ist jetzt, sag ich mal, an sich marktwirtschaftlich gesehen gut, dass es eingestampft worden ist, weil der Markt einfach übersättigt war von Masters und es hätte so oder so nicht funktioniert? Oder denkst du, Masters hätte damit vielleicht, sag ich mal, so in Richtung von Star Wars kommen können, dass es sich quasi über Generationen hinweg von Vater zum Sohn quasi die Begeisterung dann übertragen ließe?
Nee, glaube ich nicht. Erstmal bei Star Wars hat das unter anderem darüber überlebt, dass die Filme halt einfach als VHS nochmal ein absoluter Renner waren. Das war einfach ein Unterschied im Gegensatz zu Masters. Powers of Grayskull wäre ja auch gar nicht in dem langen Abstand dann irgendwie gekommen, wie es jetzt bei Star Wars der Fall war, ne? Und Star Wars wurde natürlich auch deshalb vermisst, weil man nichts mehr gesehen hat, aber die Fanschaft halt immer wieder da war. Und bei Masters of the Universe war das ein Stück weit ähnlich. Die wurden halt auch irgendwann vermisst und deswegen haben die Moto Classics es nochmal geschafft. Wenn die jetzt dauerhaft irgendwie die gesamte Zeit da gewesen wären, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich so gelaufen wäre. Ich denke, es wäre, wenn es wieder so gelaufen wäre wie jetzt, wäre wahrscheinlich trotz alledem die Sache irgendwann eingestampft worden, wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass Mattel genau die gleichen Schritte gemacht hätte, die sie bis dato gemacht haben. Also zum Beispiel viel zu viele Figuren im Mittelteil zu produzieren, die sich haben gar nicht verkaufen lassen. Oder gehen wir jetzt davon aus, dass sie den Fehler nicht gemacht hätten? Das wäre halt so die Frage, ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie den Fehler nicht gemacht hätten, dann hätte es eventuell sein können, dass Powers of Grayskull ein bisschen besser läuft. Aber da sie den Fehler ja gemacht haben, denke ich, dass Powers of Grayskull halt dann in meinen Augen auch nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen wäre. Gut, dann wären die New Adventures natürlich erstmal nicht gekommen, sondern es wäre dann wahrscheinlich an der Powers of Grayskull-Serie weitergegangen. Die hätte es dann vielleicht noch für ein, zwei Staffeln gegeben, aber ich denke, danach wäre das Thema dann auch durch gewesen, weil es einfach ja auch wieder andere Sachen dann gab. Und keine Toyline hat sich in der Regel einfach so lange gehalten. Also die meisten sind irgendwann eingestampft worden und dann mit neuem Design irgendwie wieder rausgebracht worden zu neuen Cartoon-Serien, so wie es die Transformers oder die Turtles halt regelmäßig vorgemacht haben. Dass eben immer wieder neue Cartoon-Serien kamen mit anderen, teilweise natürlich mit den gleichen Charakteren, klar, aber mit anderen Storylines, mit anderen Designs, mit anderer Optik und dass man das vielleicht hätte machen können. Aber ich glaube einfach so mit dem normalen, in Anführungsstrichen 0815, muskelbepackten Körpern, die wir jetzt hier gehabt hätten, auch mit einem Hero oder so, glaube ich nicht, dass man tatsächlich das Ganze irgendwie hätte hochbringen können und gegen andere Toylines, die zu dem Zeitpunkt dann irgendwie groß waren, bestanden hätte.
Naja, jetzt haben wir aber auch das Thema gehabt, die Masters hatten ja immer stärker eine Konkurrenz gehabt. Masters hat im Grunde so diesen 80er großen Toy-Trend losgetreten und dann kamen Transformers etc., wo man große Auswahl hatte. Und die Ninja Turtles haben Ende der 80er halt dann ganz stark übernommen. Wenn man jetzt die Toys von den Ninja Turtles sieht, da war ja Mark Taylor, der die Masters mitgeschaffen hat, auch maßgeblich dran beteiligt. Die waren ja auch total im Masters Look gemacht mit starken Muskeln, gekrümmten, kampfbereiten Posen und sowas. Ich kann mir zumindest vorstellen, ohne jetzt vorzugreifen, was ich denke, was alles geschehen wäre, dass, wenn man die Figuren noch weiterentwickelt hätte, und zwar relativ schnell weiterentwickelt hätte, dass man grundlegend vielleicht die Grundform behalten hätte, aber halt eben Detailgrad und sowas, Gelenke und sowas fortentwickelt hätte, dass das dann nochmal mehr bewirkt hätte, um die Toyline laufen zu lassen. Und natürlich in Kombination mit einem Cartoon, der auch optisch deutlich weiterentwickelt hätte sein müssen als der He-Man-Cartoon von 1983. 5 Jahre später war halt die Technik auch schon deutlich fortgeschritten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Potenzial gehabt hätte, um sich fortzuführen. Und vor allen Dingen dieses Dinosaurier-Thema finde ich bei den Powers of Beast auch interessant. Dino Riders war ja auch ziemlich groß zu der Zeit, auch für eine kurze Zeit. Und dann spätestens 1993 war es, als Jurassic Park kam, da ist es mit den Dinos natürlich durchgestartet. Ich frage mich, ob Mattel sich da nicht manchmal ein bisschen so in die Zehen gebissen hat. Ah, wir waren eigentlich zu früh dran.
Ich muss allerdings sagen, gerade so wie du das so beschrieben hast, mit man hätte es irgendwie neue Konzepte irgendwie arbeiten müssen etc., klingt so ein bisschen, als hättest du die New Avengers beschrieben. Mal abgesehen von der Tatsache, weil du gerade meintest, der Grundkörper hätte beibehalten werden sollen. Das war natürlich bei den New Avengers nicht, aber hat Mattel das mit NA dann nicht eigentlich gemacht? Weil ich sage mal, sie waren ja davon schlichtweg ja eigentlich nicht überzeugt, dass sie auf dem Markt für Boy Toys keine Chance mehr hätten, weil sonst hätten sie ja gar nichts mehr gemacht nach Motu, sondern sie haben ja tatsächlich einen neuen Angriff gestartet. Aber eben, so wie du es gerade formuliert hast, eigentlich mit einem neuen Konzept.
Mattel hat halt gesehen, dass He-Man immer noch ein großes Name-Value hat. Also auch wenn Masters of the Universe irgendwo mittlerweile so passé war, weil halt eben auch der Zeitgeist sich fortentwickelt hat vom Barbarentum weg, haben sie dann doch gedacht, ja, da kann man immer noch großes Potenzial mit dem bekanntesten Markt machen, was auch mit dem Grund ist, warum nur He-Man und Skeletor am Ende reingekommen sind. Und sie wollten ja am Anfang eine Militärreihe machen mit den Motobugs, was dann eher so Masters of the Universe auf G.I. Joe gewesen wäre und He-Man mit neuen irdischen Missionen. Und dann sind sie auf Weltraum gekommen und sie haben die Toys ja nicht mehr wie die Vintage Masters gemacht, so bullig, aus Kostengründen vor allen Dingen, weil sie gesagt haben, okay, das Zeug kostet uns auch mehr, die anderen Figuren, die sind ein bisschen günstiger zu machen, die sind leichtgewichtiger, auch was auch ein großer Faktor ist, gerade im Versand. Und man hat halt gedacht, das Ganze kann man modernisieren und Sci-Fi ist jetzt halt so ein anderes großes Ding, mit dem man kommt. Vielleicht wäre es auch so oder so zu diesen Statuen gekommen, aber vielleicht hätte Mattel auch in diesen Zeiten von 1987, 88 bis in die frühen 90er hinein das Ganze so peu à peu fortgesetzt und überarbeitet, so dass das vielleicht für die Leute auch dann leichter zu schlucken gewesen wäre, wenn nach 2 Jahren oder 3 Jahren Powers of Grayskull dann New Adventures als nächstes Ding gekommen wäre und das ein fließenderer Übergang gewesen wäre, sowohl optisch als auch erzählerisch.
Ich hätte mir tatsächlich vielleicht sogar ein Stück weit vorstellen können, was natürlich ein Pro für Powers of Grayskull gewesen wäre, aber 88 vielleicht noch zu früh, ist tatsächlich das Dino-Thema. Damit hätte man irgendwie noch overgehen können in einer gewissen Sache, zum Beispiel in Bezug auf andere Medien wie Jurassic Park, der ja ziemlich hohe Wellen geschlagen hat und plötzlich Dinosaurier wieder in aller Munde waren. Und da wäre das natürlich dann irgendwie perfekt, also wenn man das irgendwie mehr oder minder so getimed hätte, dass man es 91, 92, 93 gebracht hätte und dann hätte Mattel da irgendwie mit drauf aufspringen können. Ich glaube, damit hätte man ein bisschen was machen können. Ich glaube aber trotz alledem, also das Powers of Grayskull hätte schon einen sehr starken Rückhalt irgendwie haben müssen in meinen Augen, um wirklich noch bei der schwindenden Käuferschaft zu dem Zeitpunkt irgendwie Anklang zu finden. Ich glaube einfach auch nicht, dass Hero jetzt irgendwie so ein Charakter ist, der besonders hervorsticht, als dass Kinder sich jetzt irgendwie sagen, yeah, wow, den muss ich jetzt unbedingt haben. Ich meine, klar, man hätte das natürlich ein Stück weit so aufziehen können, so Gauntlet-mäßig, dass man dann den Barbaren hat, das ist eben He-Man und dann hat man halt Hero, den Zauberer und dann kommt irgendwann noch ein Archer dazu und dann hat man halt so seine Heldenriege und dann hat man eventuell so ein Konkurrenzprodukt zu den Turtles, weil man halt 4 Haupthelden in dem Moment hat und dann gibt's eben noch die ganzen Nebencharaktere. Das ist jetzt natürlich wieder die Frage, ob man das vorher nicht auch schon hatte mit einem Man-at-Arms, mit einem Fisto und eben so die Leute, die man dann halt auch immer so an der Seite von He-Man wähnt, Ram-Man oder was auf Stratos. Und für die Mädels dann halt Teela oder sowas. Das hätte man natürlich auch noch irgendwie ein Stück weit machen können. Und diese Archerin, wie hieß sie noch? Shanna oder wie hieß die?
Sharella. Theoretisch hieß die Isharella.
Wenn das überhaupt die Bogenschützin von den Boxern war.
Genau.
Als Charakter war die ja fest geplant, so als Stammeskämpferin oder Anführerin sogar.
Also die hätte ich mir zum Beispiel dann auch noch irgendwie in dieser Nummer da. Und dann hätte man so alle Archetypen aus alten Dungeons and Dragons Playsets gehabt. So, und dann passt das schon irgendwie. Und hätte man vielleicht damit irgendwie was machen können. Und ja, natürlich hätte Mattel dann auch weiterhin planen können, also nicht nur die Snake Men, sondern natürlich wäre dann auch wahrscheinlich irgendwann wieder eine andere Fraktion noch aufgetaucht, wo man irgendwie gesagt hätte, ja, die sind in der Zeit jetzt auch noch groß gewesen, das sind die Schlammmenschen oder so. Ja, so hättest du dann auch Usor unterbringen können, irgendwas in dem Sinne. Aber trotz alledem, ich glaube einfach nicht, dass in der Zeit, gerade 88, wo es eben dann auch Turtles als Contra-Line gab, G.I. Joe als Contra-Line und so weiter und so fort, die halt auch sehr groß geworden sind, und auch länger durchgehalten haben als jetzt zum Beispiel Thundercats oder Silverhawks, die auf einem ähnlichen System wie Masters basieren. Es wurden halt andere Sachen einfach plötzlich irgendwie in den Vordergrund gestellt, die dann interessanter waren. Und ich glaube, das wäre letzten Endes für Powers of Grayskull auch wieder der Genickbruch gewesen.
Ja, kann durchaus sein. Ich fand es bei Powers of Grayskull auch interessant, dass ja die Schlangenmenschen weiterhin als Bösewicht starten und dann eben Skeletors alter Ego Keldor dort überhaupt eingeführt worden wäre, so als Zauberer, der, wenn der jetzt sehr menschlich auch hätte, und Hero, den ich als Figur eigentlich cool finde, aber der doch ein bisschen bland gewirkt hat, da hätte es schon irgendwo ein bisschen so an Zugpferden bei den Hauptcharakteren gefehlt, egal wie cool die Snakemen sind. Und was du gerade eben über die Turtles gesagt hast, ich glaube, das ist halt auch so eine Geschichte, die hatten halt auch eine Coolness und eine Aktualität und mit dem Skateboard fahren und so, was unglaublich schwer gewesen wäre, im He-Man zu transportieren.
Das war einfach diese Ende 80er, Anfang 90er Coolness-Faktor, der heute da schlecht unterzubringen ist in eine prähistorische Welt. Also wenn du jetzt an einem Skateboard rumfährst, ist natürlich ein bisschen komisch. Das ganze Thema Turtles oder diese ganzen Toylines, die da gekommen sind, also Street Sharks oder Food Fighters, also Tiere und Dinge, die sozusagen zu Menschen oder zu Akteuren werden. Und dann haben wir auch noch Dinosaurier. Dann hätte man sozusagen wirklich der Dinosaurier-Fraktionen machen können in Powers of Grayskull, also Dinosaurier-Menschen, wo es dann eben auch Gute und Böse gibt. Also meinetwegen Pflanzenfresser und Fleischfresser, die dann gegeneinander kämpfen, beziehungsweise jeweils auf der Seite stehen. Ja, klar, aber im Grunde wäre das ja durchaus möglich gewesen. Das wäre jetzt so meine Idee, die das so fortführen hätte können.
Ja, und Dinoran ist aber ein guter Einwand jetzt gerade von Sepp, weil die kamen genau in der Zeit. Die waren zu früh. Mhm. Ne? Die waren 5 Jahre zu früh. Stell dir mal vor, Dinoriders wären 92 gekommen und 93 kommt Jurassic Park, Mann. Ja. Die hätten einen Megaboom gehabt in dem Moment. Ja. Die waren einfach für die Zeit zu früh. Und das wäre auch bei Powers of Grayskull wieder das gleiche gewesen. Ich gebe dir vollkommen recht. Das wäre ja perfekt gewesen, ne? Archetypen aus Dinosauriern zu machen. Easier geht's ja nicht. Ja. Ne? Simba Toys hat das ja später sogar nochmal gemacht. Die Dino Fighters gab es ja. Bootleg-Figuren, die dann eben genau in der Zeit kamen, wo bei uns hieß das, glaube ich, auf RTL Dinomania und Dinotopia und der ganze Quatsch, der dann immer lief. Das war dann plötzlich wieder ein Hype und dann läuft das. Manchmal ist es ja auch tatsächlich einfach nur falscher Ort, falsche Zeit. Das ist ja bei Musik nicht anders. Ja, ich meine, die Pet Shop Boys bringen West End Girls Ende der 70er raus, der Song floppt. Sie bringen ihn Anfang der 80er raus, es wird ein Hit. Manchmal ist das einfach so und so ist es natürlich bei den Toys und Toylines beim Wrestling wahrscheinlich genauso. Und wie ihr ja richtig sagt, so bei den Turtles, die haben ja auch eine Strecke hinter sich gehabt. Die sind ja nicht erst 88 entstanden. Die haben 84 ihren Ursprung in Comics gehabt. Ja. Comics, die sogar relativ brutal waren für das, was sie eigentlich sind. Und dann und
damals auch ein starker Kontrast zu dem, was in der Cartoon-Serie letzten Endes
draus war. Absolut, absolut. Weil das war ja auch was, was man häufig in den 80ern gemacht hat. Man hat ja plötzlich Sachen genommen, die irgendwie ikonisch wurden bei Erwachsenen und hat sie runtergerendert für Kinder. Robocop, die Cartoon-Serie. Rambo, die Cartoon-Serie. Ja. Und das haben wir ja auch mit Videospielen zu Freitag der 13., Nightmare on Elm Street und so weiter und so fort. Das wurde ja alles irgendwie runtergerendert. Alle Kinder kannten Jason Voorhees und Freddy Krueger, weil die irgendwie als Madball-Abklatsche kamen oder als Frisbee-Scheiben oder sonst irgendwie was. Das sind ikonische Figuren gewesen, aber die meisten Kinder haben die Filme nicht gesehen, weil sie eben für Erwachsene sind. Aber das Design war halt cool und dann wird es irgendwie runtergebrochen. So war es bei den Turtles auch. Die sind innerhalb von 4 Jahren diesen Prozess durchgelaufen, dass sie irgendwie interessant sind. Und plötzlich sagt einer, komm, wir machen daraus eine Cartoon-Serie. Ja, und schwuppdiwupp, Kartoffelsuppe, das funktioniert.
Da ist ja auch die Toys That Made Us Folge zu dem Turtle super auf Netflix.
Ich finde sogar noch bezeichnender ist die Power Rangers Folge.
Ja.
Der Typ ist 12 Jahre lang mit dem Super Sentai Video rumgelaufen, bis dann irgendwann die Frau da gesagt hat, ja, die vermarkte ich für dich. Und er hatte eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben und sagte, was? Nach 12 Jahren? Und dann werden die ein Mega-Hit.
Ja. Das ist auch ironischerweise genau das. Power Rangers, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Bis heute nicht. Und das ist aber was, wo ich sage, ich habe auch tatsächlich eher auf Masters gestanden. Und die Masters sind meiner Meinung nach so die letzte Spitze so von diesem Barbaren-Flair gewesen, das halt eigentlich vor allem in den 70er Jahren dominiert hat. Und da ist halt dann wieder eine andere Generation gewesen, die halt was Hippes wollte, was dann mit den Sauriern einfach, wie du sagst, zu früh gewesen wäre.
Genau.
Und alles andere wäre dann aber auch schwierig gewesen. Ich glaube, so oder so war das einfach ein Brand, mit dem man sich ohnehin schwer tut, den weiterzuentwickeln, weil eigentlich dieser Kern für sich natürlich stehen muss und auch nichts irgendwo, das so earth-grounded ist, wo man sagt, wenn die Turtles auf der Erde sind, die Turtles kannst du in den 90ern auf der Erde haben, in den 2000ern, in den 2010ern, in den 2020ern. Ja. Das Ganze drumherum verändert sich, aber die Turtles in ihrem Kern, die kannst du eigentlich überall reinpacken. Klar. Eternia aber als solches zu verändern, ist dann natürlich schwierig.
Ganz klar. Und das ist ja auch der Fluch von anderen Comic-Serien. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass zum Beispiel ein Thor oder ein Conan bei Marvel zum Beispiel immer mal wieder einen schweren Stand hatten. Eine ganze Weile lang bei Marvel und dann auch wieder eingestellt worden, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nicht. Klar, ein Spider-Man läuft immer, weil der ist genauso wie die Turtles. Du kannst dich mit denen identifizieren, Teenager-Alter, bla bla bla, oder jetzt junger Erwachsener, wie auch immer, ne? Und läuft halt genau durch diese gesamten Phasen mit und behandelt natürlich auch aktuelle Themen.
Das heißt, wenn wir uns mal annehmen, was wäre passiert, wenn Mattel Powers of Grayskull zu dem Zeitpunkt nicht rausgebracht hat, also zumindest in dieser Wave 6 nicht erwähnt hätte, und sie aber dafür 93 das Konzept, was sie dann vielleicht Ende der 80er schon hatten, gesagt haben, Mensch, jetzt kommt ein Dino-Film raus und wir bringen jetzt eine neue He-Man-Serie raus, basierend so mit Dinos, vielleicht auch so mit diesen Dinosaurier-menschlichen Typen, wie ihr es jetzt gerade schon gesagt habt, menschlichen Charakteren. Denkt ihr, das hätte dann eventuell funktioniert?
Ja, doch, also ich glaube eher. Ich glaube, dass es eher geklappt hätte als zu der Zeit. Ich glaube, das hätte eher funktioniert, vielleicht nicht unbedingt für so lange. Wir erinnern uns ja vielleicht noch mal so an Actionfiguren über Dinosaurier, so wie Land of the Lost oder eben die Jurassic Park-Figuren. Die sind natürlich sehr stark dann an der Serie oder an den Film gekettet. Das ist dann natürlich wieder die Frage, würde dann Masters of the Universe zum Beispiel irgendwie weitergehen oder einen neuen Cartoon bekommen oder. Ich hätte mir aber durchaus vorstellen können, dass das schon funktioniert hätte, wenn man es ein Stück weit stylisch aufbaut und die Charaktere interessant genug gestaltet.
Das ist aber halt eben das Thema, wo man sagt, hätten sie das mit diesen Dinosauriern gemacht und hätten sie da plötzlich Masters of the Universe revitalisiert. Ich glaube, das wäre immer noch schwer gewesen, dieses Fantasy-Setting mit den Dinosauriern. Weil der Appeal von Jurassic Park war dabei ja dann auch gerade, boah, Dinosaurier in der Jetztzeit. Ich könnte theoretisch aus der Tür herausgehen und dann läuft der Tyrannosaurus an mir vorbei. Das ist ja das Ganze, wo sie auch über Jurassic World dann Jahrzehnte später immer weiter darauf hingearbeitet haben, was halt irgendwo der große MacGuffin war. Die sind auf der Insel. Wann kommen sie endlich von der Insel in unsere Städte rein? Mit Masters of the Universe, glaube ich, hätte das nicht so funktioniert. Hätten sie das wirklich gemacht, so als so eine Art Mattel's Dino Riders 2.0 und sowas, dass dann irgendwie wirklich so gute und böse Menschen da mit den Dinosauriern rumgerannt wären, wie ein paar Jahre zuvor halt Matt Tracker und Miles May mit ihren Fahrzeugen, mit ihren Kumpels. Das hätte dann vielleicht noch eher einen Appeal gehabt. Aber ich glaube nicht, dass Masters of the Universe, so wie wir es aus den 80ern kennen, 1993 mit den Dinosauriern nochmal so funktioniert hätte. Und auch nicht mit Hero und den Snakeman und mit Keldor. Ich glaube, da wäre der Zug schon abgefahren gewesen.
Dann war doch der Kinofilm mit Dolph Lundgren ja quasi schon prophetisch. Das heißt, sie hätten ja dann nur noch He-Man und Co. auf der Erde lassen müssen und dann wären sie quasi unserer Jetztzeit gewesen und hätte darauf aufbauen können.
Ja, bei dem Film weiß man ja, dass das ja aus Budgetgründen auch
natürlich
gespielt hat, weil sie ansonsten zig Sets und in die Wüste hätten fahren müssen und was weiß ich nicht alles. Gut, George Lucas hat das ja mit dem ersten Star Wars auch geschafft. Ich glaube halt auch, dass abgesehen von den Budgetgründen, da auch irgendwo einer gesessen hat und hat gesagt, ey, das ist eine super Idee, weil damit bringen wir das irgendwo in die Welt rein, dass die da schon 1986, 87, als der Film gedreht wurde, schon so ein bisschen gespürt haben, dass der Hase allmählich so von den Fantasiewelten mehr zur Erde wieder läuft.
Ich hätte mir da zum Beispiel auch ein Stück weit was vorstellen können, auch wenn es wahrscheinlich nicht so geil gewesen wäre, aber es gab ja dieses ursprüngliche Skript, dass He-Man ja für diesen einen Film da irgendwie auf der Erde ist und Skeletor insgeheim irgend so ein Ölmagnat oder sowas.
Oh,
ne?
Ja. Wäre das der zweite Teil gewesen? Nee.
Ja, ich glaube, das war das ursprüngliche Skript. Also, dass er irgendwie so ein riesiger Donald Trump da ist irgendwie, ne, der so seinen Skeletor-Plaza hat und He-Man will halt gegen ihn ran. Das hätte man natürlich ein Stück weit miteinander verbinden können, dass man halt diese Realwelt hat und zum Beispiel in dieser Realwelt durch, ob das nun über Virtual Reality oder über Dimensionstor, weißt du, kämpfen sie halt immer wieder so in dieser Oldschool-Welt. Das hätte man tatsächlich natürlich auch irgendwie umsetzen können und das alles so ein bisschen miteinander verbinden. So hast du dann die Neuzeitsachen, kannst immer noch mal wieder auf dieses Altertümliche zurückgreifen. Da müsste man natürlich ein bisschen Storyline-wise schreiben, so Gargoyles-mäßig, Disneys Gargoyles. Einiges spielt halt in der Vergangenheit, wo man dann eben Masters of the Universe im Damals sieht und dann eben wieder Kämpfe, die eben hier und jetzt stattfinden.
Grundlegend, glaube ich, hätte das Ganze nicht ohne wirklich einen großen storytechnischen Overhaul und auch komplett veränderte Designs funktioniert und da hätte schon ordentlich was laufen müssen, wo ich nicht sicher bin, dass das wirklich einen Erfolg gehabt hätte, ohne dass Mattel da enorm was investiert hätte und Mattel es nicht eigentlich hätte leichter machen können, wenn sie nichts mit Moto und Powers of Grayskull drumherum gehabt hätten. Sie hätten ja auch den ganzen Lore um Grayskull wieder einführen müssen, sondern dass sie einfach gesagt hätten, hey, jetzt machen wir gute gegen böse Soldaten in fantasievollen Kostümen. Wie es in den 90er waren, Extreme.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Powers of Grayskull vielleicht deswegen auch abgeblasen wurde, weil sie irgendwann gemerkt haben, okay, wenn wir in diesem Scale quasi immer mehr Dinosaurier machen müssen, die müssen ja auch groß sein, damit es irgendwie passt, dann sind sie entweder in der Herstellung zu teuer oder sie können quasi nicht diese Preise, weil du brauchst ja immer so bestimmte Produkte, so eher die geringpreisigen und dann vielleicht ja die großen, die zum Geburtstag oder zu Weihnachten gehen. Und da vielleicht wäre es dann einfach zu viel gewesen. Also zum Beispiel der Gigantisau, der da ja einmal in diesem Toy-Katalog war, der wäre ja bestimmt irgendwie in Eternia liegen gewesen. Also irgendwie 300, ja, 400 Dollar beziehungsweise Mark damals. Also Eternia haben bestimmt den Full-Kraft und dann den Gigantisau hätten bestimmt auch nicht mehr so viel gekauft. Und vielleicht hat er dann irgendwann gesagt, okay Leute, das ist nicht realistisch.
Ja, man hätte... Lass es mal 200 Mark gewesen sein wegen weniger Einzelteile.
Also genau.
Trotzdem. Einfach teuer. Das ist ein wirklich sehr guter Punkt, den du sagst. Das ist genau das, was ich am Anfang angedeutet habe. Die Scales von den Figuren. Wenn Mattel schon bei der He-Man-Toyline gesagt hat, wir entschlanken die Figuren, dass die nicht mehr ganz so überproportional, sondern nahbarer aussehen und zugleich sparen wir uns damit auch Geld und so weiter, dann wäre das natürlich für Powers of Grayskull erst recht zum Punkt gewesen. Und gerade zu der Zeit sind die Kosten auch wieder gestiegen. Das wäre wirklich schwer gewesen. Auch in den Spielzeugläden. Die Läden hätten dann gesagt, boah, jetzt nehmen wir drei Dinosaurier ins Programm und uns ist das halbe Regal schon vollgepackt.
Was soll das? Ja, da hätte natürlich Mattel dann irgendwie nachreichen müssen. Da hätte es auch kleinere Reittiere dann geben müssen. Ein Deinonychus oder so, auf dem dann He-Man irgendwie reiten kann oder wie Mario seinen Yoshi hat.
Also das wundert mich, dass die damit nicht angefangen haben. Der Turbodactyl ist noch das, was am nächsten kommt. Gut, vielleicht haben sie den als kleines Ding gemacht. Die Flügel, die ja halt einfach sehr groß und schwer sind, die lassen ihn imposanter erscheinen, als er ist. Aber trotzdem, so ein zweibeiniger, kleiner Saurier für etwas weniger Geld, das wundert mich, dass sie da doch mit etwas massigeren Viechern aufgehört.
Ja, vielleicht haben sie aber einfach in der Superlativen gedacht. Jetzt haben wir schon so viele Jahre Motu hinter uns und jetzt muss es halt noch spektakulärer und größer werden.
Ja, kann natürlich sein. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Manchmal sitzen ja auch Teams dann da, die das seit Jahren machen und die sind gut in dem, was sie machen. Aber outside the box denken ist dann schwierig für die. Dann noch wieder zu sagen, nee, guck mal, wir müssen das jetzt irgendwie für unsere Toyline nochmal anders machen und die kommen dann von ihrem Style dann nicht so gut runter. Das kann natürlich dann auch passieren. Wobei Masters ja schon sehr variantenreich ist. Ich meine, ich finde schon, da ist ja irgendwie alles mit drin. Vom Bashasaurus über einen Triceratops da und dann kommt aber wieder so ein Gyratacker oder so, der dann irgendwie überhaupt nicht in die Nummer reinpasst. Und trotzdem hat man die irgendwie alle da in der Toyline untergebracht.
Das war ja die große Stärke von Masters of the Universe, dieses Anything Can Go. Also, dass nicht Anything Can Go ging, hat man spätestens bei New Adventures gemerkt. He-Man in Space und viel dünner ging dann doch nicht mehr, aber das Grundprinzip war halt schon mit einem sehr großen Potenzial, wo man wirklich alle Genres unter einen Hut bringt.
Ja. Gut. Ja, was wäre mit Powers of Grayskull passiert? Und ja, keiner weiß es natürlich. Wir haben jetzt hier so ein bisschen herumspekuliert und ein paar Ideen auch geäußert. was wir uns vielleicht hätten vorstellen können, wie es hätte weitergehen können. Meine Güte, was für ein Konjunktiv. Aber in der Tat ist es ja so. Wir wissen nicht, was passiert wäre, aber mich würde jetzt mal interessieren, oder besser gesagt, uns würde mal interessieren, was denkst denn du? Wie hätte es denn mit Powers of Grayskull weitergehen können? Welche Ideen hättest du denn, wenn du damals vielleicht Brand Manager gewesen wärst, eingebracht? Hättest du vielleicht Toyland tatsächlich, wie wir es gerade schon gesagt hätten, vielleicht zum Jurassic Park Film nochmal neu rausgebracht? Hättest du eine ganz andere Idee gehabt, das miteinander zu knüpfen? Oder vielleicht bist du ja sogar der Ansicht, was wir hier so ein bisschen herausgehört haben, dass dieses Genre von Motu, dieses Barbarische mit nackten Männern in Fellhosen, einfach, sag ich mal, seinen Zenit überschritten hat. Der Zeitkreis in den 80er Jahren lag ganz am Anfang, natürlich mit Conan und sowas alles, wir kennen das. Und es einfach, sag ich mal, Ende der 80er, Anfang der 90er, damit einfach zu Ende war und es halt ein neues Thema einfach dran war, was mit Motu so vielleicht nicht vereinbar war. Ja, schreib uns doch deine Meinung, da, wie gesagt, sind wir sehr interessiert dran. Ich habe es anfangs in der Sendung auch schon gesagt, da kannst du gerne alle Kanäle für benutzen, ob YouTube, Facebook oder auch auf Plenty Eternia. Wir sind sehr an deine Meinung interessiert. Vielleicht hast du sogar noch eine Frage im Nachhinein jetzt hier zu diesem Thema, zu dieser Sendung oder irgendwas anderes. Natürlich darfst du auch das gerne wieder stellen. Wir freuen uns auf alle Fälle sehr, von dir zu lesen. Ja, vielleicht ist dir aufgefallen auch, dass unser letzter Podcast jetzt doch schon wieder 14 Tage her ist. Wir hatten jetzt die Folgen davor eigentlich in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Wir haben das Ganze da jetzt mal ein bisschen mal ausprobiert. Wir müssen jetzt leider an dieser Stelle sagen, das funktioniert leider nicht so ganz, weil einfach die Nachproduktion auch von unserem Podcast hier doch sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und ja, wir müssen natürlich auch neben unserem Hobby hier, ja, es ist so unfassbar, aber wir müssen auch noch ein bisschen arbeiten gehen und Familie haben wir auch noch. Und von daher haben wir jetzt für uns festgestellt, es ist so momentan für uns nicht machbar, um diesen 7-tägigen Rhythmus aufrechtzuerhalten, weshalb wir jetzt erstmal wieder auf den 14-Tage-Rhythmus gehen. Aber als kleines Goodie kann ich an dieser Stelle schon versprechen, werden die Folgen auch wieder ein bisschen länger werden. Von daher ist das vielleicht eine kleine Entschädigung. Und auf alle Fälle weißt du da schon mal Bescheid, dass wir da unseren Rhythmus jetzt, wie gesagt, ein bisschen angepasst haben. Okay, so viel mal zum Abschluss Geplänkel. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, hattest wieder genauso viel Spaß bei der Sendung, wie wir hier bei der Aufnahme haben. Wie gesagt, ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Und ja, an dieser Stelle, mach's gut, tschüss und bis dann.
Ja, das waren wieder super Themen halt. Also sowohl Fragen, News und auch das Powers of Grayskull. Also ich muss ja zugeben, ich hatte das vor meiner Sammlerzeit überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt existiert hat. Und was sehr informativ ist, das sind die Thementage, die Powers of Grayskull Thementage auf DE, die waren ja auch schon wieder vor 11 Jahren. Also im Juli 2009 findet man natürlich noch bei uns, wenn man tief sucht im Newsarchiv, wirklich sehr interessante Dinge sind da zusammengefasst. Und dann sieht man ja auch das, was zumindest erschienen ist als Toys noch in der Vintage-Line, als auch bei den Moto Classics ja jetzt auch als Exclusives diese letzten Figuren, also die Vintage-Backcard-Figuren, die da als PowerCon-Exclusive erschienen sind. Werden wir dann ja alle gesammelt im Toy Guide sehen. Also da haben wir dann auch so eine Art Powers of Grayskull Fraktion zumindest drin. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, liebe Hörer, wir haben heute wirklich viele verschiedene Themen angesprochen. Wenn ihr mit den alten Masters euch gerne beschäftigt, Powers of Grayskull als Toyland haben wir so ja im großen Umfang nicht bekommen, aber ich fand die Sachen, die gekommen sind mit den drei Sauriern vor allen Dingen, das waren schon ganz nette Sachen. Beschäftigt euch auch gerne wieder mal ein bisschen damit. Wenn ihr bei aktuellen Sachen seid, dann vielleicht habt ihr zum Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, schon eure Moto Origins da. Vielleicht wartet ihr auch noch so wie wir jetzt gerade drauf, dass sie kommen. Dann wünsche ich euch damit viel Spaß. Und ansonsten, der Toy Guide, der wird sich mit Sicherheit großartig lohnen. Und wer auch immer wirklich bereit ist, für den Character Guide Volume 2 dann schönes Geld zu investieren, ich glaube, schon sagen zu können, die Leute, die daran gearbeitet haben, haben großes Herzblut hineingesteckt. Da steckt wirklich viel mit dahinter. Wie gesagt, der Michael von uns hat auch da sehr viel mitgewirkt. Lohnt sich auf jeden Fall. Egal was, es gibt auf jeden Fall mehr als genug Material, um sich als Moto-Begeisterter ständig damit zu beschäftigen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, tschüss, bis dann. Und ich hatte ja nochmal mit den Leuten von der neuen Master of the Universe Serie gesprochen, weil ich ja dann auch, ich will ja dann immer ein bisschen wissen, was da jetzt irgendwie so passiert. Und dann haben sie gleich gesagt, ja, wir können ja nicht so viel verraten und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, dann sag doch wenigstens mal, was in einer Folge passiert. Es werden ja sicherlich mehrere Folgen sein. Und dann hieß es, ja, wahrscheinlich sogar 24 Stück. Und ich habe gedacht, oh, 24, naja, okay, warum nicht, ne, 30 Minuten lang. Okay, passt schon, eine Folge. Und dann hieß es irgendwie, ja, Skeletor bereitet denn irgendwie so ein Wesen vor, so aus Lehm. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, ist das jetzt wieder so aus diesem biblischen Gedöns so und irgendwie so ein Golem oder sowas? Und dann sagt er, ja, genau, so ein Golem. Und der kämpft dann irgendwie gegen He-Man und bla bla bla. Und ich so, ah, das war ein bisschen shitty, ne? Also ich meine, das gab's doch schon in der alten Masters of the Universe-Serie so. Hieß der da nicht Kolossor? Das war ja auch schon so ein Golem, oder nicht? Also da habe ich ja auch gesagt, so, es ist ja irgendwie, das ist ja alles ein bisschen langweilig, nicht so irgendwie mehr dasselbe und so. Dann sagt er, nee, bei dem hier ist das ein bisschen anders, der ist nicht jetzt so ganz eigener Lehm, sondern Skeletor setzt ihn tatsächlich zusammen und backt den dann erstmal. Dann habe ich gesagt, ach so, dann ist das also ein Fright Fighter.
Aber wäre es dann eher eine Fritteuse?
Ja. Der Biskinor? Nein.
Ich will hier weg.
Das Hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de.
Aber das Intro haben wir nicht schon mal aufgenommen, oder? Nee, irgendwie. Bin da jetzt durcheinander gekommen bei unseren ganzen manchmal halb aufgenommenen und manchmal nicht.
Das also Intro hatten wir schon aufgenommen, ja. Aber halt nicht mit Manuel.
Ach, stimmt. Ja, ich auch. Oh, Entschuldigung, jetzt
da ist ja der Frosch.
Ja.
Hatten wir dieses Intro nicht schon mal?
Ja, wir haben gerade eben gesagt, wir sprechen das ein, weil Manuel jetzt wieder dabei ist und nicht Michael.
Ah ja, okay.
Genug Stoff also für Folge 182 des Hemanischen Quartett. Nee,
183. Ich habe gerade auch überlegt, stimmt das?
Vielleicht sollten wir keine Folgennummern mehr machen, dann drehen die durch, die auf Folge 200 warten.
Wie geil.
Mit Folge 199,1.
Ja.
Matthias, was, wenn ich damals nie beim Podcast spiele?
Liebe Hörer, aktuell gibt es ja ganz vieles rund um die Moto Origins. Wir hatten es in den letzten Folgen. Erst haben die Online-Shops angefangen, dann die... Oh, Moment, warte mal.
Was?
Was ist das?
Ich war zu laut.
Ah, okay.
Ja, ich hätte jetzt schon gemeint, das wäre jetzt so eine Überleitung, dass du dir wirklich die Schnürsenkel bindest, die Geißel des Fußes.
Hallo.
Jetzt, hallo, wir hören dich. Jetzt muss ich gerade überlegen, was war denn der letzte Satz, den ich jetzt gerade gehört habe?
Meinen letzten Satz habe ich beendet mit kommen.
Ja, der war nicht mehr da. Der war auf jeden Fall weg.
Verdammt.
Dann sag vielleicht nochmal die letzten zwei, drei Sätze.
Ah, was habe ich denn da gesagt?
Ja, ich wollte gerade sagen, weil er das noch weiß bestimmt.
Oh, jetzt habe ich den Arm mit abgerissen. Der geht doch wieder dran. Nee, ist gar keine Origins-Figur.
Eine News haben wir noch im Gepäck, und zwar geht es um die Moto Funko, meine Güte. Jetzt habe ich einen Sprachfehler.
Funko, Herrgott,
sag mal, was ist denn hier los? Ist doch erst 10:30. Aber sag mal, du hast doch jetzt schon so 2, 3, 4 Unboxing-Videos gemacht. Du bist doch jetzt eigentlich schon Influencer, oder?
Ach, am Arsch, die Räuber, so ein Quatsch. Ich mach das ja nicht, damit ich irgendwelche Kohle von nichts an den Leuten abtreibe oder so, sondern ich mach das, weil das Spaß macht.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Zwinker.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.